Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise. Weltweit leiden etwa 46 Millionen Menschen an Demenzerkrankungen. In Deutschland sind das 1,7 Millionen Menschen nach neuesten Zählungen. Demenz, das ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen, die das Gehirn und das Gedächtnis betreffen. Die häufigste Form ist Alzheimer. Das sind aber jetzt natürlich nur nüchterne Fakten. Für jeden Betroffenen und die Familie ist es ein Schock, wenn man plötzlich mit so einer Diagnose konfrontiert wird. Das Leben wird total verändert. Mit Alzheimer leben, das ist unser Thema heute hier im Gespräch. Und weil die Menschen mit Alzheimer am normalen Leben teilhaben wollen, Teil der Gesellschaft sein sollen, deswegen ist das Motto der diesjährigen Demenzwoche ab Montag und des weltweiten Alzheimer-Tages am kommenden Freitag auch tatsächlich Demenz dabei und mittendrin. Das ist ja auch unser Thema heute, Leben mit Demenz. Wie kann das gelingen? Dazu können Sie Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen beisteuern unter unserer Telefonnummer. Und das ist die 0800 2254 2254. Oder eine E-Mail schreiben, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und im Studio habe ich Experten zum Thema. Das ist zum einen Sabine Janssen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Das ist eine bundesweit agierende Selbsthilfeorganisation. Schönen guten Tag, Frau Janssen. Schön, dass Sie gekommen sind.
Guten Morgen, Frau Heise.
Der zweite Gast ist Professor Michael Rapp. Er hat sich einen Namen in der Gerontopsychiatrie gemacht, sich ebenso mit Sozial- und Präventivmedizin beschäftigt und für die Bundesregierung an einer nationalen Demenzstrategie mitgewirkt. Ich grüße Sie,
Herr Rapp. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag. Wie hängt eigentlich das Fach Gerontopsychiatrie und Demenz tatsächlich zusammen?
Na, die Gerontopsychiatrie beschäftigt sich ja mit seelischen Erkrankungen im höheren Lebensalter und mit Erkrankungen, die besonders häufig, mit seelischen Erkrankungen, die besonders häufig im Alter auftreten. Und da ist die Gruppe der Demenzerkrankungen nur ein Teil der Erkrankungen. Mhm. Unser Thema ist auch Depression im Alter, Angsterkrankungen im Alter, psychische Lebensbelastungen im Alter, Psychotherapie im Alter. Und wir machen eigentlich spezifisch für ältere Menschen das, was die Psychiater und Psychotherapeuten bei den jüngeren Erwachsenen machen.
Und Demenz und Seelenpein, das ist natürlich, kann man sich ja vorstellen, eigentlich ein ziemlich direkter Zusammenschluss. Wie steht es mit Depression und Demenz?
Also die Depression ist, wenn sie über die Lebensspanne länger besteht, wenn Menschen in früheren Lebensaltern schon länger depressive Episoden haben, ein Risikofaktor für das Auftreten von Gedächtnisstörungen im Alter. Es gibt Fälle, wo Depressionen so schwer sind, dass man sie, weil sie auch mit Gedächtnisstörungen einhergehen, gar nicht von Demenzerkrankungen richtig gut unterscheiden kann. Und wenn Sie sagen Seelenpein und Demenz, fällt mir natürlich ein, dass durch die Gedächtniserkrankungen, zum Teil durch die Probleme, die dann in der Umwelt bestehen und mit den Angehörigen, natürlich die Patienten selbst sehr stark belastet sind, aber eben auch die pflegenden Angehörigen und das familiäre Umfeld.
Ich habe jetzt den Zusammenhang gesagt, also dass Sie auch Präventivmedizin beispielsweise dafür dort eine Professur haben. Präventiv heißt das, also kann man das auch auf Demenz anwenden? Kann man etwas dagegen tun? Kann man vorbeugen?
Ja, also der Präventionsbegriff, der wird ja häufig so individuell verstanden, so nach dem Motto, wenn ich jetzt was mache, dann hilft mir das. Und was wir Präventionsforscher meistens besser wissen, ist, ob wenn viele Leute etwas machen, das dazu führt, dass eine Erkrankung seltener auftritt. Mhm. Und da ist es in der Tat so, dass körperliche Aktivität und eine gute Behandlung von, ich sag mal, Stress- und Angsterkrankungen und Depressionen im mittleren Lebensalter, aber auch ein aktives Leben mit viel sozialer Teilhabe durchaus vor Demenzerkrankungen im Alter schützen können und im Mittel dazu führen, dass dann weniger Menschen an Demenzen erkranken. Ja. Und dazu gehört sicher auch die gute medizinische Behandlung, die Gehirngesundheit erhält, also das Vermeiden von hohem Blutdruck, Verhindern von Schlaganfällen und solche Dinge. Und da gibt es auch neuere Daten aus England, dass das dann tatsächlich so über Kohorten, sagen wir immer, also den 1920 Geborenen verglichen mit den 1930 Geborenen zeigen lässt, dass die Häufigkeit der Demenzerkrankung da ein bisschen abnimmt. Aber sie nimmt leider nur ein bisschen ab, sodass die Zahlen, die Sie eingangs gesagt haben, weiter Bestand haben und auch die Projektionen für die Zukunft, die sicher davon ausgehen, dass wir in 10, 15 Jahren 2,5 bis 3 Millionen Demenzkranke haben werden.
Da wir ja eben auch älter werden und deswegen dieses Problem natürlich gehäufter noch auftritt. Frau Jensen, wenn Leute sich bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft melden, weil sie Veränderungen an beispielsweise einem Angehörigen feststellen, was sind das für Veränderungen, die so am Anfang auftreten?
Ja, bei der Alzheimer-Krankheit ist, glaube ich, das, was auch alle wissen, die Vergesslichkeit, die im Vordergrund steht, dass die Menschen Namen vergessen, Orientierungsstörungen, sich an eigentlich bekannten Orten nicht mehr gut zurechtfinden, aber dass auch ganz alltagspraktische Fähigkeiten verloren gehen, dass zum Beispiel jemand nicht mehr so gut weiß, mit Geld umzugehen. Und das sind alles so Warnsignale, wo wir den Menschen dann auch raten, das wirklich ärztlich abklären zu lassen.
Denn ich meine, Vergesslichkeit, das kennt man ja in verschiedenen Altersstufen immer wieder. Und ich meine, das halte das oft so für so ein, ja, vielleicht auch sehr, sehr lax angewandtes, ach mein Gott, der Alzheimer ruft so ungefähr, wenn man mal wieder vergessen hat, wo man Schlüssel abgelegt hat. Wo fängt es an, dass man sich tatsächlich Gedanken machen sollte?
Ja, das ist in der Tat sehr schwierig, weil jeder von uns ja auch mal was vergisst, ja. Und das nimmt im Alter vielleicht auch zu. Aber diese Art von Vergesslichkeit, das sind eigentlich schon Merkwürdigkeiten. Also wenn jemand plötzlich was vergisst und häufiger das vergisst, was er eigentlich sehr lange gekannt hat, zum Beispiel seinen Nachbarn mit Namen anzusprechen. Ja. Oder wenn zum Beispiel eine gestandene Hausfrau nicht mehr weiß, wie sie Kartoffeln kochen kann. Oder solche Sachen. Das ist dann nicht mehr eine reine Vergesslichkeit. Das kommt einem dann schon, das hat so einen Grad überschritten, dass es auch schon merkwürdig ist und über eine normale Vergesslichkeit hinausgeht. Und wenn das gehäuft vorkommt, dann sollte man das in jedem Fall abklären lassen.
Rufen bei Ihnen oder melden sich bei Ihnen eigentlich immer nur Angehörige oder auch die Betroffenen selbst?
Also überwiegend rufen bei uns Angehörige an. Das ist eindeutig die größte Gruppe. In der Regel Ehepartner, aber auch Töchter, Schwiegertöchter, Söhne, manchmal Freunde. Aber wir haben so etwa 3 bis 5% unserer Anrufer sind auch Menschen, die entweder befürchten, eine Demenz haben zu können oder Menschen, die auch in einem frühen Stadium eine Diagnostik bereits durchlaufen haben und mit dieser Erkrankung auch diagnostiziert worden sind.
Also die Hürde anzurufen ist aber doch immer noch relativ hoch, oder?
Ja, es hat sich verändert in den letzten Jahren, weil doch die Krankheit mehr präsent ist. Wir haben Sendungen zur besten Sendezeit. Tatort kommt das Thema vor, der Film mit Til Schweiger, Honig im Kopf, den haben Millionen Menschen gesehen. Also von da ist es schon präsenter. Man achtet auch mehr auf sich. Aber in der Tat, die Menschen haben erstmal Angst, sich denen zu stellen. Und oftmals bei den Angehörigen erleben wir auch, dass sie doch eine sehr lange Leidenszeit schon hinter sich haben, bevor sie überhaupt Hilfe suchen.
Und dabei habe ich bei Ihnen jedenfalls gelesen, Herr Rapp, wäre es wichtig, sich frühzeitig um Hilfe zu bemühen. Aber warum eigentlich? Es gibt doch kein Gegenmittel. Also man kann ja nicht dann irgendwas machen, um es dann zu stoppen, oder?
Na, also das eine ist, dass es natürlich auch eine große Unsicherheit mit sich bringt, wenn diese Gedächtnisdefizite aufkommen und es viele Menschen gibt, die zu uns in die Kliniken und Praxen kommen und sagen, ich habe so Gedächtnisprobleme, ich weiß aber nicht, was das ist, und dann stellen wir fest, dass das gar keine Demenzerkrankung ist. Also die Klärung, was habe ich da überhaupt, ist sicher auch was, was viele Menschen entlasten kann. Der zweite Punkt ist, dass das mit dem, das kann man ja gar nicht behandeln, so halt überhaupt nicht stimmt und wir auch immer ein bisschen enttäuscht sind, wenn ärztliche Kollegen das in ihren Praxen verbreiten. Denn es gibt 2 ganz wichtige Aspekte der Behandlung und insbesondere der frühen Behandlung von Gedächtnisproblemen und Demenzerkrankungen. Das eine ist, wir haben so etwa 10 bis 15% der Fälle, das ist immerhin jeder Siebte, also bei 1,7 Millionen keine so ganz geringe Zahl von Patienten, die behandelbare, umkehrbare Ursachen einer Gedächtniskrankheit haben. Das kann eine Schilddrüsenfunktionsstörung sein, das kann ein schwerer Vitamin-B12-Mangel sein, das können andere endokrinologische Veränderungen sein, die so eine Erkrankung hervorrufen. Und das sind Grunderkrankungen, die man internistisch sehr gut behandeln kann. Mhm. Und dann ist es häufig so, und insbesondere dann, wenn man das frühzeitig erkennt, dass sich die Gedächtniskrankheit wieder vollständig zurückbildet.
Also insofern wäre
und diese Chance, die also mal so etwas Pi mal Daumen gesprochen jeder Siebte hat, finde ich, ist was, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Der andere Punkt ist, dass es natürlich, das haben Sie ja auch schon angesprochen, ganz viele verschiedene Formen von Demenzerkrankungen gibt. Und auch für diese verschiedenen Formen von Demenzerkrankungen haben wir spezifische Therapien. Die führen dann nicht dazu, dass die Demenzerkrankung wieder ganz weggeht, aber sie beeinflussen den Verlauf maßgeblich. Und wenn es uns früh gelingt, zum Beispiel mit Medikamenten oder mit Gedächtnistrainings oder auch mit körperlicher Aktivierung gegen diese neurodegenerativen, also Nervenzelluntergang hervorrufenden Demenzerkrankungen vorzugehen, dann können wir den Verlauf, insbesondere im leichten Stadium der Demenz, wo die Lebensqualität oft noch recht hoch ist, verzögern und haben dann insgesamt die Situation, dass die Leute länger mehr Lebensqualität haben und eben doch besser mit der Demenz leben können.
Weil ich mir schon auch die Frage stelle, wie oft hört man das, wenn ich mal Alzheimer haben sollte, dann will ich nicht mehr leben. Ich will nicht hilflos werden. Das sagen ja auch viele Menschen. Ich frage mich also, wenn man so ganz ehrlich damit umgeht, beziehungsweise es dann sagt und die Diagnose hat, für viele ist vielleicht Verdrängung doch besser, oder? Wie ist Ihre Erfahrung, Frau Jans?
Also am Anfang ist es natürlich immer ein Schock, aber eigentlich erleben wir grundsätzlich, dass viele sagen, ja, das war eine schwere Diagnose, aber ich bin jetzt doch froh zu wissen, warum diese Veränderungen da sind. Und auch für Angehörige ist das oftmals besser. Sie können sich manches besser erklären. Und nach einem Prozess der Akzeptanz kann man natürlich auch noch für sich Verfügungen treffen. Zum Beispiel nachdenken, wer soll für mich entscheiden, wenn ich es nicht mehr so gut kann? Wie will ich mein Leben verbringen? Man kann ja durchaus noch an vielen Aktivitäten teilnehmen. Und das ist auch das, wofür wir uns einsetzen, auch auf die bestehenden Ressourcen hinzuweisen und nicht nur auf die Defizite, die mit der Krankheit verbunden sind.
Und wir haben die erste Hörerin, die wir auch gerne begrüßen möchten. Das ist Nora Jäger aus München, rufen Sie an. Schönen guten Tag, Frau Jäger.
Ja, schönen guten Tag.
Dem Leben mit Demenz, welche Erfahrungen haben Sie?
Ja, ich bin in einem Seniorenwohnheim und habe auch mein Apartment, gehöre noch zu den Selbstversorgern. Beziehungsweise Mittagessen kann ich aber auch. Ich kann die Mahlzeiten schon wählen, aber ich wähle nur Mittagessen und alles andere mache ich für mich, gehe auch in die Stadt und kaufe mir ein.
Was war der Grund, warum Sie in diesem Heim leben?
Ja, vorher hatte ich hier in München eine sehr schlechte Wohnung gehabt. War zwar groß, aber dann war sie mir plötzlich, ich habe dann auch Kurse gegeben in meiner Wohnung, weil sie so groß auch war. Und dann wurde mir das zu viel und ich wollte nicht die vielen Zimmer da sauber machen. Ich dachte, nee, da gehe ich ins Altenheim, habe lange gesucht, bin aber in München geblieben.
Also das heißt, Sie sagen, Sie leben in einem Altenheim, in einer Pflegeeinrichtung und sind mit Mitbewohnern konfrontiert, die an Alzheimer leiden. Sie selber haben die Diagnose nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, also von mir aus sage ich, habe ich es schon. Denn das ist schon, also ich habe, sagen wir mal, Unsicherheiten gekriegt, im Bezug mit Geld umzugehen. Ich hatte für viel Sachen zu bezahlen, also Rechnungen und so, und bin dann oft durcheinander gekommen. Besonders für die Versicherungen. Und das hat dann meine Tochter übernommen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und das war das eine. Und dann habe ich schon Schlaganfälle gehabt, auch vorher schon mehrere. Und einmal sogar einen ganz starken Schlaganfall, sodass ich geöffnet werden musste, mein Kopf an einer Stelle. Aber das ist alles verheilt. Ich fühle mich gesund, außer Arthrose.
Frau Jäger, ich würde gerne ganz kurz die Frage oder eine Frage aus der Schilderung vielleicht nochmal intensivieren. Wir hatten es eben gerade, wenn jemand gar nicht so sicher ist, ob er Alzheimer hat oder nicht. Wenn jetzt solche, wie Frau Jäger das schildert, herab, was würden Sie ihr raten? Soll sie das mal untersuchen lassen? Oder sie befindet sich in einer Einrichtung, wo ja vielleicht in die Richtung auch ja schon Vorsorge getroffen wird?
Ja, also das Erste wäre, hallo Frau Jäger, Sie mal selbst zu fragen, ob sie das Gefühl hat, dass sie gut versorgt ist, was so ihre ärztliche Versorgung angeht und ob sie einen Arzt hat, der mit ihr auch übers Gedächtnis spricht. Und wenn sie das Gefühl hätte, sage ich jetzt mal so, dass es gut wäre, wenn sich da jemand drum kümmern könnte, dann wäre es, glaube ich, wichtig, das auch direkt im Heim und vielleicht auch mit der Tochter anzusprechen, dass man einfach mal guckt. In München gibt es ja eine Reihe von Praxen, die darauf spezialisiert sind, sich Gedächtnisprobleme anzugucken. Und da kann man sich einen Termin machen und sich einfach mal beraten lassen.
Ja, ich muss sagen, also so viele Angst mit dieser Gedächtnisstörung habe ich nicht. Denn meine Tochter, die ist 56 Jahre alt, die sagt, ach komm, ich vergesse auch viel. Aber ich denke, da nehme ich mich ein bisschen zusammen, wenn ich in die Stadt gehe und in fremde, mir nicht vertraute Gebiete, dass ich da Schwierigkeiten habe, mich zurechtzufinden. Aber ich habe ja einen Mund und ich kann fragen. Und das machen die wenigsten Leute, dass sie andere ansprechen und bitten, ja, hier wird viel umgebaut und da kriege ich eine Antwort drauf.
Frau Jünger,
und das scheuen hier in dem Heim, merke ich, dass es viele sind, die gar nicht sich raustrauen, obwohl sie meiner Meinung nach nicht schlechter dran sind als ich. Die gehen nur ins Café hier bei uns, das ist wunderschön, aber nicht weiter. Mhm.
Das machen Sie ja auch gut und Sie waren ja auch früher viel aktiv, wie Sie berichtet haben.
Ja.
Und ich würde das einfach so sehen, wenn Sie vielleicht wegen der Schlaganfälle oder so einen hohen Blutdruck hätten, dann gehen Sie ja auch ab und zu mal zum Allgemeinarzt und lassen Ihren Blutdruck untersuchen.
Ja, ich habe auch einen Spezialarzt, der auch hier ins Haus reinkommt.
Genau, und der könnte ja auch mal, wenn Sie eine Frage zum Gedächtnis haben, kann der die sicher gut beantworten und Sie da auch nochmal unterstützen, ob man irgendwas besser machen kann oder ob es einfach so, wie es ist, ganz prima ist. Das Wichtigste ist, dass Sie sich damit wohlfühlen und dass das gut für Sie ist und dass Sie eine gute Unterstützung haben und Ihnen die Ärzte nicht irgendwie Angst machen.
Nee, aber wissen Sie, etwas muss ich doch dazu sagen. Ich höre sehr viel Musik. Leider kann ich nicht mehr, Geige war mein Hauptinstrument, aber das geht mit den Fingern nicht mehr. Aber ich höre viel Musik und gehe mit der Musik mit. Ich lasse es nicht nur in den Ohren klingeln, sondern mir fällt sogar auf, weil ich jetzt sehr viel höre, Musik, dass ich mir merke Melodien und da singe ich dann zu mit, was ich da höre. Ich habe keinen Fernseher, denn ich habe auch wegen des Schlaganfalls nur ein Auge zu gucken. Aber das macht mir alles nichts aus.
Und Sie trainieren ja quasi Ihr Gedächtnis auch mit diesen Mitteln, die Sie jetzt eben schon genannt haben, wahrscheinlich ganz intuitiv,
ja,
Frau Jäger.
Auch und auch nicht nur irgendwas, so Romane, wo man so schnell drüber wischen kann. Nee, auch historische Romane gerne.
Dann wünschen wir Ihnen bei diesen Aktivitäten noch viel Vergnügen und mit den Tipps, die Sie jetzt schon bekommen haben, vielleicht noch aufmerksam zu bleiben. Dankeschön, Frau Jäger, danke für den Anruf hier. Die Telefone sind quasi heiß gelaufen. Ich würde jetzt gerne Frau Becker mit in die Runde nehmen. Jutta Becker aus Hamburg. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Sie haben eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie sind die Erfahrungen mit Patienten mit Demenz und eben auch Alzheimer in Bezug auf Logopädie und Ergotherapie? Eine Frage ist der Erfahrungswert. Was bringt es, mal so salopp gesagt? Und der zweite ist, wie ist so der Eindruck, wie das verordnet wird, wie die Bereitschaft dazu ist?
Ich glaube, das ist eine Frage an Herrn Rapp.
Ja, hallo Frau Becker.
Hallo.
Die Ergotherapeuten sind ja unter anderem auch geschult und trainiert und in der Lage, Gedächtnistrainings zu machen. Und die Gedächtnistrainings haben gerade in den Frühstadien oder in den Vorstadien von Demenzerkrankungen einen ganz großen Anteil in der Behandlung und mit dem Ziel, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und zu verzögern. Und man kann so grob sagen, dass die Gedächtnistrainings in etwa die gleiche Wirksamkeit haben wie die Medikamente, die bei der Alzheimer-Krankheit oder bei der Demenz vom Alzheimer-Typ gegeben werden, die wir im Moment zur Verfügung haben. Es sieht auch so ein bisschen so aus, als würde beides zusammen dann auch mehr wirken als jedes Einzelne alleine. Das heißt, das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Bestandteil in der frühen Behandlung von Demenzerkrankungen. Bei der Logopädie ist es so, dass die eigentlich vor allem bei bestimmten Demenzerkrankungen sinnvoll ist, und zwar bei solchen Demenzerkrankungen, die primär die Sprache betreffen, wie zum Beispiel aus der Gruppe der heißen so frontotemporalen Demenzen, die semantischen Demenzen oder die primär progressive Aphasie. Und da ist die Logotherapie in der Tat die einzige evidenzbasierte, sagen wir, also die einzige Therapieform, die Wirksamkeit gezeigt hat über mehrere Studien. Wir haben das mal untersucht, um Ihre zweite Frage zu beantworten, wie viele von den Demenzpatienten in Deutschland denn regelmäßig eine Ergotherapie oder eine Logotherapie bekommen. Und man spricht in der Versorgungsforschung immer so von Vollversorgung, das ist so ein bisschen so wie bei den Arbeitslosenzahlen, wo man dann von Vollbeschäftigung spricht, spricht man immer von Vollversorgung, wenn 75% der Patienten eine evidenzbasierte Therapie bekommen, was einfach daran liegt, dass viele Patienten nicht in Behandlung sind oder die Therapie nicht kriegen wollen. Bei der Ergotherapie ist es aber leider so, dass die Zahlen in Deutschland deutlich unter 30% sind.
Woran liegt denn das, heißt, wenn ich mal dazwischen fragen darf? Wird das nicht verschrieben?
Ja, also einerseits liegt es daran, dass es zu selten verschrieben wird. Andererseits liegt es auch daran, dass nicht alle Ergotherapeuten sich gern, sage ich mal, auf ältere Menschen und Gedächtnisprobleme spezialisieren. Und es liegt natürlich auch daran, das ist so eine Folge der Demenzversorgung insgesamt in Deutschland, dass viele Menschen gar nicht eine spezifische Demenzdiagnose bekommen haben, weil so der Gedanke war, da kann man eh nichts machen. Und dann auch bei den Profis tatsächlich nicht die Kenntnis vorliegt, dass es wichtig ist, sowas zu verschreiben.
Ja, darf ich mal kurz einhaken? Das finde ich gerade ganz gut, dass Sie das auch nochmal aufgegriffen und die Frage eben auch nochmal auftauchte. Also ich bin ja selber auch staatlich anerkannte Sprachtherapeutin und daraus höre ich auch, dass Sie es auch wahrnehmen. Ja, was wir Therapeuten eigentlich jetzt schon länger wahrnehmen, dass die Lobby eigentlich nicht so hoch ist. In der Bevölkerung so, oh ja, ist toll, und die Ergotherapie ist immer noch so, ach ja, so ein bisschen Turnen oder so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Deshalb finde ich es jetzt ganz schön, dass Sie es so ausgeführt haben. Ja, und zur Sprache nochmal ganz kurz. Wenn wir jetzt so sagen, die Sprache Betroffene, Semantik und so, dann müsste man vielleicht nochmal, das würde ich gerne nochmal dazu schieben, weil das auch nicht, vielleicht nicht jeder so weiß. Es ist ja nicht das gesprochene Wort, was wir hören alleine, sondern das, was aufgenommen werden kann.
Also wie das weiter wirkt tatsächlich im Gehirn, dass wir es überhaupt noch wahrnehmen können als Worte, habe ich das richtig verstanden?
Es gibt einen Unterschied. Wir sprechen, das ist das, was der andere hört, ne? Das, was wir sprechen. Entweder können wir einen Buchstaben nicht aussprechen oder aber wir sprechen und überlegen, wo ist denn das andere Wort? Das wäre jetzt die innere Sprache.
Und das führt ja auch oft zu deutlichen Belastungen, wenn es so eine Diskrepanz gibt zwischen dem äußeren Sprachverständnis und der inneren Ausdrucksfähigkeit. Und wenn Sie so sagen, Lobbyarbeit, das tun wir ja gerade so ein bisschen, dass wir für die Profis und die Erkrankung und die Patienten Lobbyarbeit machen. Und da kann ich Sie nur ermuntern, auch für die Ergo- und Logotherapie in der Demenzversorgung ordentlich Lobbyarbeit zu machen. Das hat sie nötig.
Denn ich weiß von vielen Kollegen, dass es garantiert nicht daran liegt, dass sie sich scheuen oder so.
Sondern dass tatsächlich überhaupt die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden muss. Dankeschön. Frau Becker, für Ihren Anruf und für diesen wichtigen Punkt hier in der Sendung Leben mit Demenz. Wie kann es gelingen unter der 0800 2254 2254? Wir haben am Telefon den Herrn Knorr, Johannes Knorr. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Sie haben etwas zum Thema zu sagen.
Ja, und zwar, ich rufe aus Hannover an. Hannover ist die Stelle, wo die Sozialpsychiatrie begonnen hat. Und ich freue mich, dass das Soziale bei der Demenz eine ganz wichtige Rolle spielt. Dass die Kommunikation mit den Menschen. Und das Gespräch, das wir brauchen. Und das beste Heilmittel ist, was es überhaupt gibt.
Das beobachten Sie vor allem bei der Demenz? Sie meinen, dass die ganze Sozialpsychiatrie eigentlich im Aufwind ist durch das Thema Demenz?
Nein, sondern sie kommt wieder zurück. Sie ist ja verschwunden. Hier in Hannover sind alle sozialpsychiatrischen Beratungsstellen verschwunden. Genauso wie Sigmund Freud verschwunden ist. Also wir werden älter. Für mich ist es wichtig, darauf hinzuweisen, Demenz, dass der Begriff Demenz ist wie ein Totschlag, eine Totschlagdiagnose. Und wir sind alle vergesslich, wie meine Vorgängerin, Rednerin schon gesagt haben. Und darüber, befinde ich mich in guter Gemeinschaft. Ich bin 85.
Herr Knorr, Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Demenz ist eben auch nicht nur eine medizinische Krankheit, sondern auch eine soziale Angelegenheit. Und genau Kommunikation
das,
ist.
Das möchte ich ansprechen.
Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also Kommunikation ist ganz wichtig. Auch noch das zu tun, was man kann, noch mit anderen zu kommunizieren, seine Aktivitäten beizubehalten, seine Kontakte zu pflegen und sich durch das Wort nicht schrecken zu lassen. Wir müssen eigentlich alle dafür arbeiten, dass Demenz, was ja nicht so ein schönes Wort ist, nicht die Bedeutung hat, die man fürchtet, sondern dass man auch trotz einer Demenz gut leben kann. Das ist ja auch das Thema dieser Sendung. Und weiter in der Gesellschaft teilnimmt. Und mit dem Motto des Welt-Alzheimer-Tages nächste Woche wollen wir das ja auch genau ausdrücken, dass wir alle was dafür tun können, dass Menschen, auch wenn sie eine Demenz haben, ganz normal in unserer Mitte weiterleben können.
Da hätte ich mal eine Frage. Wie beobachten Sie das, Frau Rapp? Wie beobachten Sie das, Frau Jansen? Wenn jetzt in einer Familie diese Diagnose gestellt wird, wie reagieren die Ärzte eigentlich? Sind die genau dann darauf eingestellt, tatsächlich auch das zu erfragen, was an Ressourcen noch da ist, beziehungsweise was an Können da ist? Oder wird ganz schnell in die Richtung gegangen, dass man sagt, also das wird aufhören, das wird aufhören, das wird aufhören, also dass man die ganze Zeit nur an Defiziten arbeitet?
Ich denke, dass Ärzte grundsätzlich auch versuchen, nicht nur schlechte Nachrichten zu verbreiten. Aber in der Tat ist, glaube ich, bei dieser Profession, denkt man natürlich, man will ja das beheben, was das Defizit ausmacht oder verursacht. Aber was wir uns eigentlich wünschen und was jetzt auch in den neueren Leitlinien schon drin ist, dass Ärzte auch an andere Berufsgruppen weitervermitteln. Wir hatten ja schon die Therapeuten im Gespräch. Mhm. Aber ich denke da auch an die beratenden Berufe, die Sozialarbeiter, dass die Menschen frühzeitig auch eine Beratung bekommen. Erstens, was sie noch tun können, zum Beispiel auch Gruppen besuchen, dass sie auch Unterstützung sich früh suchen, gerade dass die Angehörigen rechtzeitig daran denken, sich beraten zu lassen und sich zu informieren.
In welche Richtung geht das unter anderem? Ich habe was von Wohnungsberatern gehört. Also
Man kann sich überlegen, die Wohnung entsprechend zu gestalten. Da kann man zum Beispiel Orientierungsmerkmale anbringen, aber auch natürlich Barrieren beseitigen. Das gilt natürlich auch für andere ältere Menschen, dass zum Beispiel Schwellen beseitigt werden. Aber bei Demenz sind das auch insbesondere Fragen der Orientierung. Das ist das eine, die Wohnberatung, aber es sind auch Fragen zu finanziellen Sachen. Welche Ansprüche habe ich eigentlich im Rahmen der Pflegeversicherung? Das sind rechtliche Fragen. Wenn Menschen zum Beispiel, wie die Dame, Frau Jäger war es, glaube ich, sagte, sie kommt mit Geld nicht mehr zurecht. Wie kann man das regeln, dass andere die Verantwortung übernehmen im Rahmen einer Vollmacht oder einer rechtlichen Betreuung? Da gibt es eine ganze Reihe von Aspekten neben den medizinischen Aspekten bei einer Demenz. Und es ist wichtig, dass die Leute das auch wissen.
Dankeschön, Herr Knorr, dass Sie das nochmal so betont haben hier im Gespräch. Ich begrüße jetzt am Telefon Caroline Gammon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Gammon.
Ja, meine Mutter hatte Demenz die letzten 12 Jahre ihres Lebens. Und ich habe sie enger betreut in dieser Zeit. Und was ich gemerkt habe, ist eigentlich, ich glaube, wir sollen Demenz behandeln, etwas wie jemand in Rollstuhl sitzt. Ich würde gern sehen, dass es wie jede andere Art von Behinderung behandelt wird, wie jemand, die blind ist oder gehörlos, und dass wir, sag mal, diese Rollstuhl Vergleich, dass man Rampen für Leute mit Demenz bauen in der Gesellschaft. So ein Beispiel wäre, dass man noch fliegen könnte und man geht zum Flughafen und anstatt nur, ja, ich brauche Hilfe mit dem Rollstuhl, ja, man kann checken, ich brauche Hilfe, weil ich Demenz habe, und dass man so eine Betreuung in der Gesellschaft hat, weil da würde ich Herr Knorr sehr anschließen, dass es etwas wie ein Totschlag-Dings, wenn man, ich hatte gesagt, denn als ich Leute getroffen hat, oh ja, wie geht's deine Mutter? Naja, sie hat Demenz. Oh. Und man konnte das schon hören, ja. Oh. Das heißt eigentlich, ja, man muss sie nicht mehr besuchen. Oh ja, kennt sie dich noch? Ja, und solche Dinge, wo das war tatsächlich, dass diese Vorurteile gegen Leute mit Demenz ist so groß.
Frau Gammann, konnten Sie das im Laufe der Zeit, hat sich das wieder verändert? Haben die Leute durch ihr Vorleben eigentlich den Mut gefasst, sie wieder zu besuchen? Oder ist das tatsächlich auseinandergegangen? Also sind viele Leute...
Ab und zu. Ich meine, die eine Frau, die ich getroffen habe, sie sagte, ich habe deine Mutter besucht oder was von ihr übrig bleibt, hat sie gesagt. Mhm. Und ich bin Schriftstellerin und ich habe viele Gedichte geschrieben darüber und eine heißt, was von sie übrig bleibt, wo ich beschreibe, was von meiner Mutter da war, dass die Tasse halb voll war, nicht halb leer sozusagen. Und ich habe diese Frau, diese Gedichtgeschichte und sie hat tatsächlich angefangen, meine Mutter wieder zu besuchen und hat darüber berichtet, wie viel von sie, weil meine Mutter zum Beispiel hat ihre Wortschatz, sie war Akademikerin gewesen und sie hat ihre Wortschatz und ihre nie verloren oder ihre Langzeitgedächtnis nie verloren. Sie hatte absolut null Kurzzeitgedächtnis, null. Aber das interessante Gespräche konnte sie immer haben, bis zum Ende. Und aber die Leute haben die Tendenz zu sagen, oh, Demenz ist ein Monolith. Das wollte ich auch sagen, dass für mich Demenz ist wie ein Fingerabdruck. So ein Unikum ist das. Und man muss jeden Mensch mit Demenz betragen. Wahrnehmen als ein Unikum und die Behandlung auch, ja, und ich würde gern vielleicht von Ihren Experten hören, was Sie denken von dieser Idee, dass die Gesellschaft muss viel mehr leisten, dass diese Rampen, wie können die aussehen und so weiter. Und
ich sehe ein Nicken auf jeden Fall bei Frau Jansen.
Ja, oder Frau Jansen? Gammann, das ist eine ganz tolle Frage. Vielen Dank für Ihre Anregung. Ich gebe Ihnen total recht, dass Demenz nicht so als Behinderung oder Krankheit anerkannt wird wie andere. Wir haben das ja auch in der deutschen Pflegeversicherung erlebt, dass Demenz sozusagen lange Zeit keine Rolle bei der Einstufung spielte. Das hat sich jetzt erst kürzlich vor wenigen Jahren geändert. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, dass die Menschen sich zurückziehen, dass sie nicht wissen, wie sie mit den Menschen reden sollen. Und auch da versuchen gerade die Alzheimer-Gesellschaft mit einer Kampagne Barrieren abzubauen, eben nicht körperliche Barrieren oder mobile Barrieren, aber Barrieren in den Köpfen. Und dass wir versuchen mit unserer Initiative, in Deutschland heißt sie Demenzpartner, in Kanada gibt es sie übrigens auch, heißt Dementia Friends, kommt eigentlich aus England, dass wir versuchen, die Gesellschaft zu sensibilisieren für diese Erkrankung, dass wir so kleine Kurse anbieten, wo so ein Basiswissen zu Demenz vermittelt wird, aber insbesondere auch zum Umgang und zur Kommunikation, dass man eben sehr wohl kommunizieren kann.
Das heißt, diese Kurse besuchen dann nicht Angehörige, sondern...
Nee, jeder kann das eigentlich besuchen. Wir haben im Rahmen unserer Demenzpartner-Kampagne zum Beispiel auch kleine Filme entwickelt für Verkäuferinnen, jetzt gerade ganz neu für Busfahrer, weil eigentlich unsere Idee ist, dass wir die ganze Gesellschaft informieren müssen, dass eben nicht alle zurückschrecken und vor allen Dingen auch, dass Menschen sich noch allein im öffentlichen Raum bewegen können, weil sie vielleicht dann, wenn sie es brauchen, ein bisschen Unterstützung bekommen, dass so Leute so eine kleine Ahnung haben, dass wir auch dran arbeiten, in den Kommunen vielleicht einerseits Rampen anzulegen für die Rollstuhlfahrer, aber andererseits zum Beispiel auch Piktogramme anzubringen, dass vielleicht Menschen mit Demenz leichter Bilder erkennen zur Orientierung anstatt langen Texten. Also dass wir in diese Richtung denken und dafür müssen wir halt die ganze Gesellschaft sensibilisieren.
Frau Gammann, Sie merken, Sie haben offene Türen auf jeden Fall eingerannt. Und gerade,
ja, das gibt mir Hoffnung, weil ich stimme das hundertprozentig zu. Man muss Leute um diese Leute herum auch diese Barriere frei schaffen, ja, dass die dieser lange Text zum Beispiel, meine Mutter hatte etliche Bücher gelesen, aber am Ende konnte sie nur ein paar Sätze erfassen und was, wenn man in einen Arzttermin geht und plötzlich ein ganzer Bogen ausfüllen und so weiter, ja, ist einfach diese Barriere frei Demenz, ja, das gibt mir Hoffnung, vielen Dank.
Dankeschön für den Anruf, Frau Gammann. Dankeschön für diese Anregung, die wir hier natürlich auch gut vertiefen. Leben mit Demenz, wie kann es gelingen? Unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit mir im Studio sind Sabine Jahn. Jansen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, und Michael Rapp mit den Spezialgebieten Gerontopsychiatrie, Sozial- und Präventivmedizin. An Sie habe ich gerade eine Frage, die hier per E-Mail kam. Da fragt eine Hörerin: Ich bin 55 Jahre alt, nehme seit 20 Jahren in leichter Dosierung Statine gegen meine familiäre Hypercholesterinämie ein. Mir fällt seit einiger Zeit in Gesprächen im Familien- und Freundeskreis auf, dass sowohl mein Langzeit- als auch mein Kurzzeitgedächtnis stark nachlässt. Sind Zusammenhänge zwischen der Einnahme von Statinen und Gedächtnisverlust bekannt, Herr Rapp?
Da gab es lange Zeit aus kleineren Studien mit wenigen Patienten, mit wenigen Untersuchten, Hinweise, dass die Statine tatsächlich auch Gedächtnisstörungen machen können. Es gibt aber seit 2015 eine große Studie, die das bei 30.000 Patienten untersucht hat. Und die Logik wäre ja, dass das höhere Blutfette eher zu Schlaganfällen und gefäßbedingten Veränderungen im Gehirn führen. Und in dieser großen Studie mit 23.000 Patienten konnte dann tatsächlich gezeigt werden, dass die langfristige Einnahme von Statinen in einer mittleren oder niedrigen Dosis das Demenzrisiko um 29% senkt, also schon wirklich auch einen schützenden Faktor hat.
Also eher positiv einzunehmen und nicht abzuraten.
Ja.
Das ist also jetzt eine medizinische Frage gewesen. Ich begrüße am Telefon Barbara Kohl aus Würzburg. Frau Kohl.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihre Erfahrung mit Demenz, Sie haben im Leben Erfahrung mit Dementen.
Ja, ich habe also vor 6 Jahren so eine Art Crashkurs für Alltagsbegleitung für demenzkranke Menschen. Das heißt also keine Pflege, sondern zur Unterhaltung, Spiele, also was der Mensch halt will oder was passt.
Mhm. Aus welchem Grund haben Sie das gemacht?
Ich war damals erwerbslos und da ich gut mit Menschen kann, habe ich gedacht, ja, mache ich mal. Und dann habe ich schon in der Ausbildung, ging glaube ich 3 Monate, ich weiß es gar nicht mehr, schon lange her, da fängt es an. Und da wurde ich angesprochen, ob sie hätten also einen Menschen, einen Kunden. Die Frau war noch so halbtag, also die war am Wochenende so im Einzelhandel noch tätig. Ein Mann, 65 Jahre war er damals, wo ich zu ihm kam, ob ich das mir mal anschauen möchte und ob wir es miteinander können. Das ist ja immer Voraussetzung, muss ja Sympathie da sein. Und dieser Herr hat mit 62 die Diagnose bekommen, Alzheimer. Mhm. Und dann bin ich dahin und habe ich gedacht, ja, passt. Und den Herrn habe ich, also der war so, ich habe keine Erfahrung mit Anfängen, der war so mittendrin, würde ich mal sagen. Also ich kenne nur mittendrin und ziemlich am Ende die Krankheit, also weit fortgeschritten. Und der war damals noch so, wir sind noch spazieren gegangen, hat erzählt. Und dieser Herr, das hat mich sehr ergriffen. Eines Tages ging man so spazieren, da meinte er so zu mir, ach, weißt du, Barbara, ich würde mich jetzt eigentlich vom Bus werfen wollen. Also, was ich damit sagen will, die Menschen haben ja, zumindest am Anfang, die kriegen das ja mit, was da mit ihm passiert. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, also, dass das ganz verschieden ist. Also dieser Mensch, das darf ich jetzt sagen, ich sage ja keinen Namen, also er war schon schwierig, bevor er in diese Situation kam, also auch leicht aggressiv und so weiter, und es hatte sich dann verstärkt. Ja. Also wir hatten viel Spaß miteinander.
Wie haben Sie denn in dieser Situation oder in ähnlichen Situationen, wie reagieren Sie denn dann in Ihren...
Also es gab eine Situation, also mit Humor. Und ich versuche halt, mich auf diesen Menschen einzustellen. Also man muss aufpassen, dass man die Leute nicht bevormundet. Also wenn sie dann mal so weit sind, dass sie gewisse Dinge nicht mehr können. Ne?
Mhm.
Das sind ja alles Menschen. Also es gab eine Situation, wir sind in der Stadt gelaufen, über die Brücke. Und da ist eine Fußgänger, also eine Ampel, und ist ziemlich befahren. Auf einmal läuft er mir bei Rot über die Straße. Ich habe ihn gerade noch gepackt. Also ich bin ziemlich schmal und klein und es war ein ziemlich kräftiger Mann. Also das habe ich noch geschafft. Und dann waren wir auf der anderen Seite und dann hat er mich plötzlich wieder nicht mehr erkannt. Und ich war die böse Frau, habe ich gedacht, oh Scheiße, jetzt, was mache ich jetzt? Ist er noch in die falsche Richtung gelaufen? Und da kam dann ein Pärchen, das war ganz witzig, junge Leute, die hat er angesprochen und hat sich über mich beschwert. Dann habe ich gedacht, na, jetzt schauen wir mal. Und dann bin ich zu denen gegangen, habe ich ihm das kurz erklärt. Dann habe ich gesagt, welche Richtung laufen sie denn? Ja, die, habe ich gesagt, wunderbar, er ist mit ihnen gelaufen, ich 10 Meter hinterher.
Mhm.
Und die waren so nett, er hatte dann seine Wohnung um die Ecke und die haben den Biss vor die Haustür und dann hat er mich wieder erkannt und dann war es gut.
Also da würde ich gerne kurz einhaken und vielleicht Frau Jansen auch fragen, das sind so Erfahrungen, dass man die Leute, also die Demenzerkrankten, dann nicht recht zurechtweist, sondern sie, so wie Frau Kohl das gemacht hat, erstmal eine andere Lösung sucht, um die Situation zu überbrücken.
Das hat Frau Kohl ganz toll gemacht. Es gibt eigentlich kein Patientrezept in diesen Situationen. Man muss ein bisschen kreativ sein und das auch dem Menschen anpassen, mit dem man da gerade zu tun ist. Und sie hat das Wort Humor erwähnt oder sie hat sich ein bisschen aus der Situation zurückgezogen. Das sind eigentlich ganz richtige Verhaltensweisen. Und diese Verhaltensweisen des Erkrankten, die sie beschreibt, manchmal ein aggressives Verhalten oder sich plötzlich loszureißen, so impulsive Sachen, das sind ganz häufige und typische Verhaltensweisen, mit denen nicht nur die Alltagsbegleiter, sondern auch die Angehörigen sehr viel zu tun haben. Und an unserem Alzheimer-Telefon, das wir betreiben, ist das eigentlich jedes Jahr das Top-Thema sozusagen. Wie gehe ich eigentlich mit diesen, man nennt es herausforderndes Verhalten, wie gehe ich damit eigentlich richtig um? Und da erfordert das oftmals sehr kreative Lösungen. Man kann so ein paar grundsätzliche Sachen sagen, wie zum Beispiel mal sich zurückziehen aus einer Situation, sie nochmal neu anfangen. Nicht bevormunden ist eben auch ganz wichtig. Also es macht ja auch einen erwachsenen Menschen aggressiv, wenn ständig jemand einem sagen will, was man zu tun hat. Wenn man sich mal in den Kranken hineinversetzt, ist das durchaus nachvollziehbar. Aber diese Distanz hat man natürlich als begleitende Person nicht immer.
Ich habe eine E-Mail bekommen, oder wir haben eine E-Mail bekommen von Ute Rau, die eigentlich in eine ähnliche Richtung fragt. Ich telefoniere täglich mit meiner 83-jährigen Mutter, schreibt sie. Nach besonderen Ereignissen, zum Beispiel Hochzeit des Enkels, erzählt sie mir täglich Situationen, die sie anscheinend erlebt hat, die aber gar nicht stimmen. Mein Problem, ich kann mir das 5-mal geduldig anhören, aber irgendwann platzt es aus mir heraus und ich sage, nein, das stimmt doch nicht. Ich werde aggressiv, das tut mir natürlich im Nachhinein leid. Und wie kann ich diese Aggressivität in den Griff kriegen? Das geht ja in die Richtung.
Das geht genau in die Richtung. Das wird man auch nicht immer können. Also bis 5 zählen, den Raum verlassen, solche Dinge zu machen, das hilft nicht immer wirklich. Ja? Man muss eigentlich ein bisschen die persönliche Beziehung von der Krankheit und ihren Auswirkungen versuchen zu trennen. Das ist aber ein Lernprozess und das gelingt auch nicht immer und da muss man auch gnädig mit sich sein. Aber
das ist vielleicht ein wichtiges Stichwort, auch gnädig mit sich sein.
Ja, genau. Also die Mutter kann ja auch nichts dafür. Und das zu akzeptieren, dass die Mutter jetzt die Tochter nicht ärgern will, sondern dass das krankheitsbedingt ist, das erfordert natürlich auch wirklich eine große Akzeptanz.
Und das würde ja auch bedeuten, wenn man sich in solchen Situationen erstmal wieder rausnimmt, dass man sich nochmal überlegt, was hat mich da jetzt eigentlich wütend gemacht? Hat mich jetzt meine Mutter wütend gemacht? Oder macht mich wütend, dass sie eine Demenzerkrankung hat und mir andere Dinge erzählt, von denen ich weiß, dass sie nicht stimmen? Und was will sie mir eigentlich sagen mit diesen Geschichten? Sind das schöne Geschichten, die sie mir erzählt? Sollte ich vielleicht dann eher auf die Stimmung reagieren, als auf die Tatsache, dass die nicht stimmen? Und ganz oft erleben wir es halt auch, dass Angehörige in eine Situation kommen, wo sie sich über ihren demenzbetroffenen Angehörigen ärgern und eigentlich aber die Alzheimer-Krankheit meinen, die diese ärgerliche Situation hervorruft.
Ja. Frau Kohl, Sie haben ein weites Feld angesprochen hier, was ein sehr wichtiges ist. Da danke ich Ihnen für.
Es wäre noch ein kurzes Ding, und zwar...
Ich glaube, das müssen wir dann auf nach den Nachrichten weiter verschieben. Dann lassen wir Sie einfach mal in der Leitung und sprechen Sie in der nächsten Stunde nochmal an. Hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur geht es um Demenzerkrankungen. Wie leben wir mit Demenzerkrankungen? 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer hier. Im Gespräch heute das Leben mit Demenz, das Leben mit Alzheimer. Denn das Damoklesschwert, dass das Leben quasi damit zu Ende ist, das soll so nicht sein. Das ist einerseits das Prinzip der jetzt beginnenden, nächste Woche beginnenden Demenzwoche. Aber auch hier unter der 0800 2254 2254 wollen wir uns diesen Fragen widmen. Wie kann ich leben mit Demenz? Zusammen mit Sabine Janssen und Michael Rapp. Und wir hatten die Hörerin Barbara Kohl vor den Nachrichten. Und Frau Kohl, Sie wollten als Alltagsbegleiterin, die Sie Demenzerkrankte ja begleiten, viele Situationen miterlebt haben, noch etwas anfügen.
Ja, es gab dann noch einen Herrn, den hatte ich auch noch zu Hause oder in der Stadt. Und der war dann, also die Ehefrau konnte das nicht mehr, der kam dann in ein Pflegeheim. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht. Also es war schrecklich, weil ich nenne jetzt keinen Namen, klar nicht, aber es war sozusagen ein gutes Pflegeheim, also auch gut und teuer. Und trotzdem wurden da die Menschen, schon entmündigt. Also die wurden nicht mehr ernst genommen. Ich meine, ich verstehe das vollkommen. Die sind überlastet, die haben viel zu wenig Personal. Dann behaupte ich auch noch, dass das auch nicht jeder kann, gerade bei Demenz. Da muss man gewissen, ja, man muss eine Empathie haben, man muss es mit Menschen können. Das kann nicht jeder, das ist ja auch in Ordnung. Jeder hat so seine Talente. Und dieser Mensch ist also wirklich in sich zusammengebrochen. Der war vorher doch noch... Der hatte allerdings keinen Alzheimer, der hatte Parkinson, ist ja auch eine Demenz. Und da konnte man zuschauen, was er nicht durfte. Der durfte sich nicht im Sessel auf dem Gang sitzen, der wollte halt ihn nur beobachten. Der hat ja nichts anderes zu tun mehr gehabt. Also das war ein Jurist, also ein Professor. Also jetzt sagen wir, er war einfach auch unterfordert und das fand ich also ganz schlimm.
Die
also,
Erfahrung mit dem Heim. Frau Kohl, da haben Sie ein großes Feld angesprochen, was wir hier gerne vertiefen wollen.
Ja.
Frau Jensen, danke schön für den Hinweis. Frau Jensen, woran erkenne ich wirklich ein gutes Heim, was jetzt gerade für Demenz- und Alzheimer-Erkrankte gilt?
Die Suche eines Heims ist natürlich eigentlich auch eine individuelle Sache. Was möchte man noch gerne? Es gibt so Checklisten, wo man noch gehen kann. Zum Beispiel ist einem das wichtig, dass man noch einen Garten hat, dass man sich noch beteiligen kann an zum Beispiel haushaltstäglichen Dingen. Möchte man ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Also es gibt Ausstattungsmerkmale. Wir haben leider im Moment die Situation, dass das, was Frau Kohl gerade beschrieben hat, dass die Heime vor einer schwierigen Situation mit den Rahmenbedingungen stehen, dass wir wenig Pflegepersonal haben und manche Einrichtungen uns auch sagen, wir müssen gerade jetzt auch nehmen, wen wir kriegen können. Und sie hat eigentlich sehr richtig gesagt, es braucht auch Empathie und es braucht auch Wissen über den Umgang mit Menschen mit Demenz. Das können Heime zum Teil nicht herstellen, jedenfalls nicht optimal. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Unterschiede, was so die Konzeption angeht, ob man auch Menschen mit Demenz fördert noch, also was ihre Beschäftigung angeht, ob es noch, wie die Angehörigen eingebunden werden.
Was sind denn da Beispiele, die gut sind? Was fällt Ihnen da ein? Gemeinsames Kochen oder noch vielleicht auch einkaufen gehen?
Also ja,
noch
zum raus Beispiel, aus dem Heim? Also es gibt ja Heime, die auch baulich so gestaltet sind, dass es Gemeinschaftsküchen gibt, wo man auch Menschen mit Demenz, insbesondere sind es natürlich dann Frauen in dieser Küchenarbeit immer noch, auch in dieser Generation, wo die noch mit Kartoffeln schälen können, wo Geschirrhandtücher zusammengelegt werden können. Also Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig schwierig sind, aber den Menschen doch auch das Gefühl geben, dass das wertvoll ist, was sie machen, dass sie noch was zu tun haben und nicht sich eigentlich langweilen und keine Reize mehr haben. Es können Beschäftigungsmöglichkeiten sein, dass zum Beispiel eine Kunsttherapeutin vor Ort ist. Ich habe im Einheim gekannt, die hat eine Kunsttherapeutin und gerade Menschen mit Demenz, die früher sehr verstandesmäßig geprägt waren und durch die Demenz plötzlich ganz andere Seiten an sich erkannt hatten und plötzlich mehr so sehr frei gemalt haben, nicht mehr so gegenständlich, konnte man da ganz gut beobachten. Aber diese Ausstattung ist eben nicht in jedem Heim vorhanden.
Aber das sind Dinge, auf die man, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall darauf achten sollte. Frau Kohl hatte ein Thema noch angesprochen, das würde ich gerne noch mal vertiefen, das Entmündigen. Also das Problem haben ja auch Angehörige, wenn beispielsweise der an Demenz Erkrankte oder der an Alzheimer Erkrankte noch Auto fahren möchte. Wie geht man dann vor? Man will ihm ja nicht den Autoschlüssel einfach wegnehmen.
Also ich würde mal sagen, das sind zwei Dinge. Oftmals findet eine Entmündigung statt, wo es nicht nötig wäre, wo man einfach nicht daran denkt, dass der Mensch noch Sachen alleine machen kann, dass man es auch fördert, dass die Person noch Dinge alleine machen kann, was auch sehr gut für das Selbstwertgefühl der Person ist. Das Zweite mit dem Autofahren hat natürlich noch einen anderen Aspekt. Da gefährdet man ja möglicherweise auch andere. Und da kann man die Selbstständigkeit nicht bis sonst wohin fördern, weil das im Verkehr schon sehr früh eigentlich ist, dass gerade in Großstädten man nicht mehr die Orientierung hat, dass man sämtliche Signale und das Ganze drumherum wahrnimmt. Und das möchte man natürlich nicht verantworten, dass jemand auch sich und andere gefährdet. Und das ist aber in der Tat nicht so einfach, weil auch das Autofahren zur Selbstständigkeit dazugehört. Und es ist auch ein häufiges Thema für Angehörige, wie kann ich das machen? Wo auch Ärzte gefragt sind, möglicherweise eine Entscheidung zu treffen, mit der Person zu sprechen, den Autoschlüssel abzugeben. Manchmal hilft den Angehörigen nur sehr erfinderisch zu sein, also den Autoschlüssel zu verlegen, zu sagen, dass das Enkelkind ganz dringend das Auto braucht, es in der Werkstatt, in die Werkstatt zu fahren.
Also nicht unbedingt einen Konflikt suchen, sondern
ja, eigentlich versuchen. Sollte man das tun, aber in der Praxis ist es doch ganz oft so, dass Wege gesucht werden, den Patienten nicht mit einem Führerscheinentzug zu konfrontieren.
Herr Rapp, Sie wollten gerade in dem Zusammenhang mit dem Heim noch etwas anmerken?
Ja, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, wie groß eigentlich das Problem mit den Heimen ist und dass das nicht wirklich ein Einzelfall ist, den die Frau Kohl da berichtet hat. Wir haben ja tatsächlich die Situation, dass ein sehr großer Anteil der Demenzkranken in Deutschland in Pflegeheimen lebt. Das sind so 700 bis 750.000 von den 1,7 Millionen. Und das hat viel damit zu tun, dass vor allem in den späteren Stadien der Demenz die Pflege zu Hause auch für die Angehörigen so schwierig wird, dass sie schlicht nicht mehr leistbar ist. Und dann haben wir in den Pflegeheimen eine Situation, dass die zum Teil noch mit Personalschlüsseln arbeiten, aus Zeiten, wo so 20-30% der Bewohner Demenzerkrankungen hatten und jetzt aber Situationen haben, wo 50-75% der Bewohner an Demenz erkrankt sind. Und dass dann da in einer Situation von Personalmangel und Schwierigkeiten, geschultes Personal zu bekommen, eine, wie wir sie uns eigentlich wünschen würden, biografieorientierte, individuumszentrierte Pflege gar nicht so richtig möglich ist, das wissen wir.
Ein Hörer hat uns geschrieben, vielleicht ist das ja auf jeden Fall mal eine Frage oder eine Überlegung wert, Detlef Möse aus Berlin. Wenn es mich mal treffen sollte und ich noch in der Lage sein sollte, meine Entscheidung selbst zu treffen, würde ich nach Thailand in eine entsprechende Einrichtung auswandern.
Ja, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, die man treffen kann. Und dann hat man sicher eher eine Situation, dass der Personalschlüssel besser sein kann. Aber man ist auch in einer fremden Umgebung und in einer fremden Kultur. Und auch das ist sicher was eher belastend ist. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr überlegen, was wir als Gesellschaft mit Menschen in späteren Stadien der Demenz erreichen wollen. Und dann müssen wir uns vergegenwärtigen, wir wissen unglaublich viel darüber, wie man in Pflegeheimen die Situation verbessern kann. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland 40, 50, 60 Interventionsstudien gemacht in Pflegeheimen, wo man zeigen kann, wie man mit Schulung, mit spezifischen Modellen, mit strukturierten Herangehensweisen, mit so Angeboten, wie Frau Jansen sie besprochen hat, dass man nochmal aus der Biografie heraus sucht, wie kann ich die Leute beschäftigen, sodass das für die dass es für sie langweilig nicht wird und aber eben man das Gefühl hat, dass man sich produktiv beteiligen kann. Und wie gehe ich überhaupt auch in schwierigen Pflegesituationen bei der Körperpflege oder bei Toilettengängen mit Erwachsenen um, die nicht so richtig verstehen, warum da jemand sich das herausnimmt,
mitzugehen
oder einen auszuziehen und einen Waschlappen auf den Bauch zu klatschen. Das muss man ja erstmal nachvollziehen, wenn man sich in die Situation reinversetzt. Ist das natürlich was schwierig ist für die
also
Patienten.
Also die Angebote gibt es für die Heime
und insofern. Es gibt die Angebote und es gibt die Interventionsmöglichkeiten. Und das Problem ist natürlich, dass sie personalintensiv sind. Und es wird mehr und mehr eine Situation sein, wo wir auch kommunizieren müssen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und wenn es uns nicht politisch gelingt, da mehr Personal, geschultes Personal in die Pflegeheime zu kriegen, dann wird sie sich nicht verbessern.
Wilhelmine Wehr, eine Hörerin, ist am Telefon. Guten Tag, Frau Wehr.
Ach, meinen Sie mich?
Ich meine Sie, Frau Wehr, genau. Sie wollten sich melden.
Ja. Ich bin ganz überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich überhaupt zu Gehör komme.
Dann, bitteschön, nutzen Sie die Zeit.
Wissen Sie, ich bin jetzt ganz sprachlos. nicht darauf vorbereitet. Wissen Sie, ich habe eben gerade so den Gedanken gehabt, mir fehlt der richtige Algorithmus, dass ich also in eine Methode meine Gedanken reinbringe. Aber eins bewegte mich sehr, und zwar das Kurzzeitgedächtnis. Ich frage mich, warum das jetzt eigentlich so belastend ist. Und da fiel mir ganz plötzlich ein, dass ich während der Flucht, da war ich 13, 14 Jahre alt, das dauerte ein paar Jahre, weil mein Elternhaus ja im jetzigen Serbien, früheren Jugoslawien ist, und wir sind erst nach Schlesien Fernsehen gekommen und dort hat sich die Familie dann getrennt. Weil
Frau Wehr, wie alt sind Sie?
86. Einen Augenblick, ich bin in diesem Jahr 87 geworden.
Und Sie haben Ihre Kurzzeitgedächtnisstörungen auf Ihre Vergangenheit zurückgeführt. Habe ich das richtig verstanden?
Also als eines der Ursachen. Ich bin überhaupt der Auffassung, dass eigentlich jede belastende Situation verschiedene Ursachen hat. Und ich bin deswegen sehr empört, wenn dann bei irgendwelchen Problemen immer ein Schuldiger ausgesucht wird. Ich meine, man sollte Ursachen suchen und nicht Schuld. Denn was heißt schon Schuld? Ich meine, man muss doch bei der Entwicklung eines Menschen in die früheste Kindheit zurückzugehen, um einige Richtungen, die später, also wo die eigene Entwicklung später den Verlauf hat, irgendwas bessern zu können.
Das würde ich, Frau Wehr, das würde ich gerne mal aufnehmen und vielleicht an Herrn Rapp weitergeben. Dankeschön für den Gedanken, dass Frau Wehr sich überlegt hat, also warum mein Kurzzeitgedächtnis so viele Schwierigkeiten hat, sucht sie in der Vergangenheit. Ist das ein guter Weg? Also so dann, sie sagte ja, also schuldig, sondern nach Ursachen zu suchen, führt das weiter?
Also ich fand den Ansatz, nach Ursachen zu suchen und keine Schuldigen zu identifizieren, das finde ich sehr begrüßenswert, liebe Frau Wehr. Und das sollten wir auch, das sollten sich nicht nur die Ärzte, sondern auch die anderen Profis und die Angehörigen immer mal wieder vergegenwärtigen, weil es wirklich hilft, auch den Alltag etwas leichter zu gestalten.
Ja.
Wir haben in der Alterspsychiatrie ganz lange gebraucht, das hinzukriegen, dass man so psychosoziale, psychotherapeutische Themen wie was gab es für Ereignisse in der Kindheit und Jugend, wie hat sich dann das Leben entwickelt, welche Krisen gab es da, was hat es miteinander zu tun, wie sieht es mit der Biografie aus, zu erarbeiten. Und wir haben lange die Situation gehabt, dass es schwierig war, Psychotherapeuten zu motivieren, sich mit älteren Menschen zu beschäftigen. Das wird in letzter Zeit ein bisschen besser, ein bisschen. Es ist noch nicht gut, aber es wird ein bisschen besser. Und ich, da haben Sie recht mit den Punkten, wenn einem, das ist ja eine ganze Generation, die viele traumatische Erlebnisse hatte in Kindheit und Jugend und die Generation, die jetzt älter wird, auch in sehr früher Kindheit. Und das sind sicher Dinge, die auch in der psychotherapeutischen oder ärztlichen Praxis mehr und mehr Berücksichtigung finden sollten, dass man die thematisiert, darüber spricht und sich anschaut, was das für einen Einfluss auf die Situation jetzt hat.
Ab Montag gibt es die Woche der Demenz und am nächsten Freitag den Internationalen Alzheimer-Tag. Ein Grund mehr, sich hier im Gespräch mit Demenz zu beschäftigen. Eine Frage hat uns per E-Mail, also gespräch@deutschlandfunkkultur.de, erreicht. Da fragt Ralf Richter aus Dresden, was gibt es an Präventionsprogrammen? Mir ist von Krankenkassen da kaum was bekannt. Jeder ab 50 wird zur Darmspiegelung aufgefordert. Gibt es eigentlich keine Demenzchecks oder sind die mir noch nicht bekannt? Herab.
Ja, also man muss ja unterscheiden zwischen Prävention und Früherkennung. Und wenn man zur Darmkrebsuntersuchung geschickt wird, geht es ja darum, früh zu erkennen, weil man früh intervenieren kann und man auch weiß, dass die frühe Intervention beim Darmkrebs hilfreich ist. Präventionsprogramme, also Vorbeugeprogramme, gibt es schon. Die sind aber nicht demenzspezifisch. Wir wissen aber, dass körperliche Aktivität und soziale Teilhabe und auch die Sportprogramme und die Sport- und Gesundheitsprogramme, die Krankenkassen jetzt auch im Rahmen des Präventionsgesetzes neu anbieten, auch bei Demenzen wirksam sind und denen, die dann auch vorbeugen können. Jetzt aber nochmal zu der Frage, gibt es eigentlich Frühchecks? Die Frage ist, beim Darmkrebs ist es halt so, wenn man eine Darmspiegelung hat und da wird ein beginnender Polyp gefunden, dann kann man den entfernen und hat eine frühe Behandlung. Und diese frühe Behandlung, die fehlt uns leider noch bei der Alzheimer-Demenz zum Beispiel. Die fehlt uns nicht bei anderen Demenzerkrankungen, sodass eigentlich unsere Empfehlung ist, wenn jemand subjektiv das Gefühl hat, das Gedächtnis wird schlechter, sollte er selbst zu einem Check gehen und sich zum Beispiel an eine Gedächtnissprechstunde in einem gerontopsychiatrischen Zentrum oder an einen Arzt zu wenden, der Gedächtnissprechstunden anbietet. Da gibt es auch Links auf der Webseite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, wo man lokal suchen kann, wer kümmert sich da in der Nähe. Und das sollte man dann selbst aufsuchen. Die Kassen bieten es nicht breit an, weil es eben keine frühe Therapie in allen Fällen gibt.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle die E-Mail-Adresse nochmal sagen, www.deutsche-alzheimer.de. Das ist Ihre die Seite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sagen Sie, Sie haben gerade gesagt, an wen man sich wenden kann. Stadt, Land, ist da ein großer Unterschied, nehme ich mal an, in der Möglichkeit, überhaupt Spezialisten zu finden, oder? Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Jans?
Ja, also das kann ich eigentlich nur bestätigen. Gerade auf dem Land haben die Menschen oft sehr, sehr lange Wege zu Fachärzten und müssen auch oft sehr, sehr lange warten, während das Angebot in Städten wie Berlin mit mehreren Gedächtnissprechstunden natürlich da deutlich besser ist. Das betrifft die ärztliche Versorgung, auch die hausärztliche Versorgung. Und es gibt mittlerweile ganz interessante Modellprogramme, mit Telemedizin zu arbeiten oder mit Beratungsbussen
übers Land zu fahren. Auch in diesem Bereich, ja?
Ja, in diesem Bereich ist es noch nicht so ausgeprägt, nehme ich an. Aber es gibt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gab es einen Modellversuch, wo ausgebildete Dementia Care Manager auch in die Haushalte gefahren sind und praktisch einige Aufgaben der Ärzte auch übernommen haben. Aber das ist noch im Modellstadium. Das ist sicherlich noch nicht in allen ländlichen Regionen verbreitet. Aber ich denke, wir müssen dahin kommen, dass es diese Angebote auch gibt, weil unserer Erfahrung nach gibt es da eine Benachteiligung.
In Richtung Ärzte fragen mehrere Hörer jetzt auch per E-Mail, zum Beispiel Andrea Lörke oder Ingeborg Kellner. Die eine schreibt, die Hausärzte weiterbilden, mit 3 Ausrufezeichen. Mein Vater war schwer dement, der Hausarzt hat nichts gemerkt. Und Frau Kellner schreibt, wie bekommt man eigentlich einen Arzt dazu, die Ängste ernst zu nehmen, zu unterstützen und die richtigen Wege zu gehen? Tja, ein großes Problem, Herr Rapp?
Ja, und man kann nur sagen, liebe Hausärzte, es gibt seit 7 Jahren eine hausärztliche Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Demenzerkrankungen, die gut ist, wo die Basis dafür drin ist, was der Hausarzt machen kann. Und es muss mehr gelingen, diese spezifischen Untersuchungen auch durch die Hausärzte anzustoßen. Wir haben immer noch ein Drittel bis die Hälfte der Demenzkranken in Deutschland, bei denen man gar nicht weiß, was denn eigentlich die Ursache der Demenzerkrankung ist. Und von dieser Hälfte könnte wiederum jeder Siebte so eine behandelbare Ursache haben und die anderen bekommen keine spezifische Therapie. Also bitte, bitte die Leitlinien auch mitnehmen zum Hausarzt und sagen, hier ist ein Gedächtnisproblem und hier in euren Leitlinien steht, man soll das so und so diagnostizieren.
Also wir haben den Appell jetzt auf jeden Fall an die Hausärzte mal breit gestreut. Ich begrüße am Telefon Andrea Lörke. Frau Lörke, Sie rufen aus Usedom an. Was ist? Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Nur hatten Sie gerade meine E-Mail auch vorgelesen, aber ich wollte gar nicht anrufen. Aber jetzt
Sie haben recht, das sind ja auch Sie.
Nägel gebrannt und doch nochmal angerufen. Ja, ich habe über mehrere Jahre mit Freunden und Bekannten meinen Vater zu Hause betreut mit ja doch nachher ziemlich schwerer Demenz. Also ich habe es relativ früh schon gemerkt, aber der Hausarzt hat es nun immer noch nicht geglaubt, als er schon schwer dement war. Aber das ist jetzt gar nicht mal mein Thema, sondern er musste dann leider doch am Ende ins Pflegeheim und da ist er nach Berlin, kann ich mal positiv erwähnen, Albert-Schweitzer-Stiftung war das in Berlin-Weißensee, ist wirklich eine meiner Ansicht nach gute Einrichtung, aber trotzdem würde ich immer dafür plädieren, einen Demenzkranken nicht mehr im Alter, wenn es schon so schlimm ist, möglichst, wenn es irgendwie geht, zu Hause zu belassen mit mehr Unterstützung. Ich musste arbeiten und musste auch immer hin und her fahren von Berlin hier nach Usedom und das war sehr schwierig. Aber für meinen Vater war das, so wie vorhin diese Altersbegleiterin da das gesagt hat, so wie mein Vater in diesem Heim war, es hat er so abgebaut und hier zu Hause in seiner häuslichen Umgebung wäre er mit mehr Unterstützung noch besser dran gewesen. Das wollte ich nur sagen. Jeder, der es irgendwie ermöglichen kann, sollte, auch wenn es gute Heime gibt, also ich plädiere immer gegen so einen Heimplatz.
Dankeschön, Frau Lörke, für diesen Aspekt. Den können wir jetzt hier nochmal vertiefen, denke ich. Also, weil das ist ja eine Frage, die sich wahrscheinlich alle Angehörigen stellen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und natürlich wünschen sich das auch die Erkrankten, möglichst in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben. Und oftmals sind auch irgendwelche Versprechungen gemacht worden, ich gebe dich nie in ein Heim. Aber ich finde es schwierig, das so vehement und allgemeingültig zu formulieren. Wir haben Angehörige, und die auch selbst hochaltrig sind, die es einfach auch nicht mehr schaffen können und oftmals ein sehr schlechtes Gefühl und ein Gewissen haben. Und gerade wenn sie dann merken, dass das Heim auch die Pflege nicht so leisten kann, wie man selbst gemacht hat. Trotzdem ermuntern wir auch die Angehörigen, diesen Schritt durchaus in Erwägung zu ziehen, mit allen Abstrichen, die man machen kann, weil man muss ja auch an seine eigene Gesundheit denken. Und die Pflege eines Demenzkranken geht ja oft über viele, viele Jahre. Also unsere Vorsitzende hat ihre Mutter jetzt 20 Jahre begleitet, die mittlerweile auch im Heim liegt. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich auch, wie viel Pflege kann man leisten? Kann man rund um die Uhr da sein? Und gibt es nicht auch Menschen, die vielleicht auch noch nicht so einen starken Hilfebedarf haben, aber doch auch sich relativ alleine fühlen, die vielleicht doch in einem Heim oder in einer Wohngemeinschaft mit anderen doch mehr soziale Kontakte haben? Auch das kann möglich sein. Also grundsätzlich ist es sicher ein großer Wunsch aller Familien und Betroffenen, möglichst lange zu Hause zu bleiben. Aber wir versuchen immer auch, die Angehörigen zu unterstützen, wenn sie sagen, ich muss jetzt doch diesen Schritt machen, und sie auch ein Stück weit zu entlasten, dass sie eben kein schlechtes Gewissen haben.
Das ist die Seite, wenn man dann doch ins Heim, also wenn der Heimaufenthalt angedacht wird. Dann bleiben wir nochmal bei den Angehörigen und der Entlastung während der Pflege. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten auch. Ich habe gehört, es gibt also zum Beispiel auch gemeinsame Urlaube mit Pflegenden und eben Demenzerkrankten. Was halten Sie von solchen Projekten?
Also wir haben eigentlich grundsätzlich ein ganz gutes Angebot von unterschiedlichsten Sachen. Das fängt an mit den Alltagsbegleitern, mit diesen Helferinnen, die ihr ehrenamtlich geschult, noch so stundenweise in die Haushalte gehen.
Die wir hier schon in der Sendung hatten.
Genau, wir haben auch professionelle Dienste, wir haben Tagespflegen, wobei da auch die Versorgung auf dem Land schon wieder ein bisschen schwieriger ist, wo die Menschen abgeholt werden mit dem Bus, dann tagsüber sich in einer Tagespflege aufhalten, wo es dann auch gemeinschaftliche Aktivitäten gibt, und abends fahren sie wieder nach Hause. Das kann auch die Angehörigen sehr gut entlasten, die sich in der restlichen Zeit kümmern. Und dann gibt es auch die sogenannten betreuten Urlaube, die auch teilweise von den Alzheimer-Gesellschaften organisiert werden, wo dann die Kranken mit den Angehörigen zusammen verreisen auch, wo es gemeinsame Zeiten gibt, aber wo es auch Zeiten gibt, wo Angehörige mal entspannen können, ohne sich ganz von dem erkrankten Partner möglicherweise zu trennen. Weil Kurzzeitpflegemöglichkeiten haben wir auch, aber die sind oft gerade bei Menschen mit Demenz schwierig zu finden und oft als auch schwierig mit dem Umgebungswechsel für eine kurze Zeit.
Diese Pflegeurlaube werden zum Teil auch, da kriegt man auch Unterstützung durchaus von der Krankenkasse.
Ja, es gibt die sogenannte Verhinderungs- und Pflege in der Krankenversicherung, und daraus können auch diese anteiligen Betreuungszeiten in den betreuten Urlauben bezahlt werden.
Ich habe hier eine E-Mail von Kerstin Barmann, die eigentlich ähnlich auch fragt. Meine Mutter hat eine beginnende Demenz, sie lebt in Berlin. Sie selber leben offenbar woanders. Mein Mann und ich leben auf dem Land. Wir überlegen, ob wir organisieren, dass sie zu uns ziehen und hier mit uns leben kann. Ist es sinnvoll oder falsch, sie aus ihrem gewohnten Umfeld zu nehmen? Da geht es nicht um Heim, sondern dann eben zur Familie, aber eben aus dem gewohnten Umfeld.
Ja, da müsste man auch fragen, hat die betreffende Person, die jetzt verpflanzt werden soll, noch ein soziales Umfeld oder ist sie möglicherweise vereinsamt? Wie viel Unterstützung braucht sie? Kann die Familie überhaupt die erforderliche Unterstützung für einen längeren Zeitraum leisten? Das muss man sich auch fragen. Also das kann man auch nicht pauschal beantworten, sondern da muss man verschiedene Fragen erstmal untersuchen, um dann zu einer Abwägung zu kommen. Da gibt es also auch richtig oder falsch nicht.
Marianne Block aus Hamburg hat eine ganz konkrete Frage, wahrscheinlich an Herrn Raab. Frau Block.
Ja, guten Morgen.
Guten Tag.
Und einen Gruß aus Hamburg. Also Folgendes. Ich werde im Oktober 80, aber ich gehe noch hierhin, dahin, dorthin. Hin und wieder vergisst man mal was, dann gehe ich den Schritt zurück und dann fällt es mir wieder ein. Aber Folgendes. Ich bin seit über 40 Jahren Vegetarierin. Ich habe nie geraucht. Alkohol ist auch nicht so mein Ding. Tabletten nehme ich absolut kaum. Irgendwelche. Spielt das eine Rolle, wenn die Leute also nicht darüber nachdenken, das Essen umstellen oder sowas? Ich habe ja gehört vorhin, dass so und so viele Leute untersucht wurden und dass man geprüft hat, woran kann es liegen? Das wäre so meine Frage, bitteschön.
Also nochmal den Zusammenhang zwischen Alzheimer und Ernährung. Dankeschön, Frau Block, für die Frage. Herr Rapp?
Ja, eine wichtige Frage, weil natürlich auch immer gefragt wird, wie kann ich mit der Ernährung verhindern, dass ich später eine Demenz bekomme. Und auch da ist es eben so, dass wir keine individuellen Vorhersagen machen können, aber es gibt so ein paar Parameter, von denen wir wissen, dass sie vor Demenzerkrankungen im Alter ein bisschen schützen. Dazu gehört die klassisch mediterrane Diät, also mit viel Olivenölen und Gemüse, und dazu zählt die Einnahme von Omega-Fettsäuren über Fischöl, vermutlich nur, wenn es tatsächlich im Fisch ist und nicht in der Kapsel aus der Apotheke. Und es gibt so ein paar Hinweise, dass eine gesunde Ernährung, so wie wir sie allgemein auch in der Ernährungsberatung empfehlen würden, tatsächlich das Risiko einer Demenz zu erkranken vermindert. Es gibt einzelne Versuche, beginnende Demenzerkrankungen mit sehr intensiven Ernährungsinterventionen zu behandeln. Das ist aber in einem so frühen Stadium und die Ernährungsumstellungen sind so radikal und tiefgreifend, dass man die noch nicht empfehlen kann. Aber es gibt sicher eine Menge Hinweise darauf, dass die Ernährung einen Einfluss drauf hat. Einerseits über die gefäßbedingten Veränderungen, aber vielleicht auch über Entzündungsprozesse im Gehirn.
Wir haben am Telefon Abraham Lorenz. Schönen guten Morgen, Herr Lorenz.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ich habe eine Frage, ob es bestimmte Erkenntnisse gibt oder womöglich Studien, die einer Veröffentlichung zugrunde liegen, ob der Einfluss von Lösungsmitteln von einer Werkstätte konkret, bei einer Lackierwerkstätte, ob das in Zusammenhang stehen könnte mit dem gehäuften Auftreten von demenziellen Erkrankungen in einer Familie. Mhm. Also konkret fast, ja, eigentlich 100%. Was allerdings erst im Laufe des Lebensalters, so ungefähr ab 40, 50 Jahren, zuerst nur ganz sanft in Erscheinung trat. Mhm.
Herr Lorenz, Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung, aber die Frage haben wir, glaube ich, verstanden. Die gebe ich an Herrn Rapp weiter. Dankeschön. Also Lösungsmittel und Demenz.
Ja, es gibt eine Reihe von arbeitsassoziierten Giftstoffen, die in der Tat das Risiko für Demenzerkrankungen erhöhen können und auch Demenzerkrankungen auslösen können. In den 50er Jahren war das Blei in den Farben immer ein großes Thema und ist es zum Teil auch noch in Altbauten. An Tankstellen war das ein großes Thema, und auch Lösemittel können tatsächlich auch Demenzerkrankungen auslösen. Man muss dann aber immer genau gucken, waren denn alle, die dann die Demenzerkrankung bekommen haben, mit den gleichen Lösungsmitteln ausgesetzt, exponiert, würden die Arbeitsmediziner sagen. Und da würde ich dringend empfehlen, dass man sich auch mal als Gruppe arbeitsmedizinisch untersuchen lässt, um zu gucken, ob dieser Zusammenhang besteht. Weil das ist was die Gerontopsychiater zwar auch wissen, aber oft nicht so gut können, welche Lösemittel jetzt in welcher Farbe sind. Und da sind die Arbeitsmediziner die Experten, die uns da unterstützen.
Und die müssen einen dann auch so untersuchen? Also wenn man mit so einem Verdacht kommt, dann muss dem nachgegangen werden?
Ja.
Mhm. Ich habe hier mehrere Hörerinnen, die schreiben eigentlich in eine ähnliche Richtung, dass sie vermuten, dass jemand also an Alzheimer oder Demenz leidet. Eine Frau schreibt, der Mann einer Freundin leidet seit 6 Jahren an zunehmender Verschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses, aber er akzeptiert das nicht. Das sei normal mit 64 und ist nicht bereit, in eine ärztliche Behandlung zu gehen. Wie könnte man ihn dazu bewegen?
Ja, das ist in der Tat ein häufiges Thema, dass die Angehörigen das eigentlich viel eher untersucht haben wollen als die Menschen selbst, die natürlich auch ein Recht auf Nichtwissen haben. Aber die Angehörigen machen sich oft Sorgen, und natürlich entgehen den Menschen auch gewisse Chancen auf eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung dann auch, oder dann vielleicht auch die Behandlung von behandelbaren Demenzen, die dann eben versäumt werden, zu erkennen. Vielleicht könnte man das ins Feld führen. Oder man nutzt vielleicht eine andere Untersuchung, die sowieso ansteht, um zumindest mal einen Arztbesuch zu organisieren.
Was ja tatsächlich auch immer noch ein Problem ist bei Männern und Frauen, die Vorsorgeuntersuchung, das mal nur nebenbei gesagt. Eine Hörerin schreibt, meine Mutter ist 92, das Langzeitgedächtnis funktioniert prima, das Kurzzeitgedächtnis sehr eingeschränkt, sie muss auch an Essen und Trinken manchmal erinnert werden. An Herrn Rapp, soll, kann bei so hochbetagten Menschen eine umfassende Demenzuntersuchung eigentlich noch vorgenommen werden?
Ja, die Frage ist immer so ein bisschen, wie umfassend sie sein soll. Aber eigentlich gibt es keine Altersbeschränkungen für die Untersuchung. Und man kann sicher die Gedächtnistests, die meistens den belastendsten Teil darstellen, so umgestalten, dass sie auch mit so hochaltrigen Patienten gut möglich sind, man trotzdem die Informationen bekommt, die man braucht. Also ein klares Ja für auch Diagnostik im höheren Lebensalter unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Gesamtsituation. Und das bieten auch die meisten Gedächtnissprechstunden und Kliniken in Deutschland an, das zu machen. Und das funktioniert auch ganz gut.
Eine Frage in dem Zusammenhang auch, weil jetzt gerade das Essen und Trinken auch angesprochen wurde. Wie wichtig ist für die Gehirnfunktion regelmäßiges Essen und Trinken vor allem?
Ja, Essen, klar, ist bedeutsam, weil man unterzuckert und dann auch die Aufmerksamkeit verliert. Viel schlimmer ist es aber mit dem Trinken. So eine Trinkmenge von 1,5, also 1,5 Litern pro Tag sollte man auch versuchen, beim hochaltrigen Menschen auch erreichen. Gerade wenn wir so heiße Sommer hatten wie dieses Jahr, ist das sehr hoch bedeutsam. Und es kommt dann nämlich sehr schnell zu so Veränderungen in den Blutsalzen, die unheimlich wichtig sind für die Übertragung von Informationen im Gehirn. Und die Leute werden sehr durcheinander und geraten in gefährliche Situationen. Also das Trinken ist wirklich wichtig. Das Trinken ist aber auch ein großes Thema in der Pflege. Wie kann ich Leute, die nicht so ein starkes Durstgefühl haben, dazu motivieren, was zu trinken? Und auch da gibt es dann wieder so Ansätze, was wird denn gerne getrunken? Was ist für den Einzelnen gut? Wie kann ich das hinkriegen, ohne dass ich die Autonomie einschränke?
Also nicht, dass immer der Pfefferminztee hingestellt wird, der nicht gemocht
immer
wird,
das
der
gleiche
wird halt
Zeug
nicht getrunken.
Hingestellt vor allem und nicht angeboten. Mhm. Und wie biete ich an? Mache ich das autonomiefördernd oder sage ich, jetzt muss aber mal getrunken werden? Das sind alles Themen, die wichtig sind. Aber ja, dass ausreichend getrunken wird, ist sehr, sehr wichtig.
Da haben Sie etwas anderes noch angesprochen, was auch in den E-Mails eine Rolle spielt. Frau Könekamp beispielsweise erinnert, also nämlich die Pflegeintensität, dass man nämlich daneben sitzen bleiben muss und nicht das Getränk einfach hinstellt, hat ja was damit zu tun, wie lange Zeit kann ich mir eigentlich nehmen. Die schreibt, in den Niederlanden gibt es Projekte, wo die Angehörigen und Ehrenamtlichen an der Betreuung beteiligt werden, im Heim nehme ich jetzt mal an. Das heißt, sie übernehmen zum Beispiel Kaffeeservice, andere Tätigkeiten, um die Pflegekräfte zu entlasten, also denen zu helfen und Kontakte zu den Betroffenen zu haben. Was sagen Sie dazu, Frau Jansen, kennen wir das aus Deutschland auch?
Wir kennen das aus Deutschland auch, aber es gibt da unterschiedliche Hintergründe. Wir hören oft, dass Angehörige täglich ins Heim fahren, um zum Beispiel auch gerade Essen anzureichen bei ihren erkrankten Angehörigen im Heim. Das ist nicht immer unbedingt gewollt, sondern ist gerade auch der Misere geschuldet, die wir in der Personalsituation in Heim haben. Das heißt, die Angehörigen sind als Lückenbüßer im Einsatz. Das ist das weniger Schöne. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Wunsch, manche Angehörige sich zu beteiligen und einzubringen. Und da gibt es auch die andere Seite, dass es dafür keine vernünftigen Konzepte gibt, das nicht immer gewollt ist, das nicht in die Abläufe unbedingt passt. Also auch diese Seite haben wir. Und wir haben natürlich dann aber auch den positiven Fall, dass es gewollt ist und auch angeboten wird als freiwilliges Angebot. Das findet zum Beispiel gerade in Wohngemeinschaften statt, die ja auch eine hohe Selbstorganisation von Angehörigen erfordern.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Demenzwohngemeinschaften überhaupt?
Sehr
das ist ja oft die Lösung, die gesucht wird, wenn es jetzt kein Heim sein soll.
Eigentlich ein sehr schönes Angebot, was ja auch hier, glaube ich, in Berlin original mal entwickelt wurde, wo Angehörige Vereine gegründet haben, das in Trägerschaft übernommen haben, dann den Pflegedienst angestellt haben. Mittlerweile wird das auch über die Pflegeversicherung mit Geldmitteln unterstützt. Und jetzt haben wir leider die Tendenz, dass auch viele Wohngemeinschaften eigentlich verkappte Kleinstheime sind, wo Angehörige nicht mehr sich einbringen, auch nicht mehr so sehr viel, sowohl die Bewohner als auch die Angehörigen mitbestimmen können, wer zieht eigentlich ein, wie das ja in einer normalen Wohngemeinschaft der Fall wäre, sodass wir da sehr große Qualitätsunterschiede bei den Wohngemeinschaften haben.
Ich begrüße jetzt wieder eine Hörerin am Telefon. Aus Trier ruft Marlies Kind an, Frau Kind.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Da habe ich ja Glück, dass ich drangekommen bin.
Ja,
Dankeschön.
Bitte schön.
Vor allen Dingen für diese Sendung. Und gerade wurde das Wort erwähnt, Wohngemeinschaften. Ich wohne in einer größeren Wohnanlage und unsere Nachbarschaftshilfe ist eigentlich wunderbar für den einen oder anderen, vor allen Dingen für die Patienten. wenn das klappt. Aber der eigentliche Anruf war der Hinweis dessen. In den 30er Jahren hat ein Aldous Huxley einen Roman verfasst. Bewusst als Roman. Schöne neue Welt. Mhm. Und was ich so in meinem Alltag, auch weiter entfernt von Familienangehörigen, vor allen Dingen von chronisch Erkrankten, was natürlich auch mit Ernährung oder mit Beruf und auch, was gerade erwähnt wurde, mit den Materialien, zum Beispiel Benzin oder die Lacke und Sachen, was das auslösen können, eine Ursache dafür ist, dass die Menschen entweder sehr früh sterben oder hingehalten werden und dann das Wort noch Demenz oben drauf gesetzt bekommen. Und dieser Roman des Herrn Huxley ist auch verfilmt worden. Und ich, zu meinen Lebenserfahrungen nach, leben wir genau in der Situation, was der schon vor über 70 Jahren von sich gegeben hat. Bezüglich der Pflegeeinrichtungen, speziell, was Sie gerade vom Trinken erwähnt haben. Und ich bin mehr als einmal entsetzt. Und die Folge all dieser Maßnahmen, wissend, dass es zu wenig Pflegepersonal gibt, man sich mit nicht unbedingt deutschsprachigen, froh ist, dass es die überhaupt gibt, die Menschen. Es hat was mit der Sprache, mit der Anwendung der Sprache zu tun und auch mit dem Begriff, was ist menschlich? Man muss nicht alles studiert haben.
Sondern kann trotzdem helfen. Aber da finde ich ja ganz interessant den Eingang, den Sie gewählt haben, nämlich von Ihrer Wohnanlage zu sprechen. Ist das etwas Gefördertes oder hat sich das so ergeben, dass alle unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Krankheitsstand und der zusammengezogen sind?
Als ich hierher gezogen bin, das ist jetzt 21 Jahre her, wurde ich schon aufmerksam gemacht. Um Gottes Willen, das sind ja nur alte Leute. Denn die jüngeren Berufstätigen, die in Trier kann man auch studieren, gibt es auch viele Studenten. Ich glaube 60% waren über 60 Jahre und ich gehöre jetzt auch zu denen, die auch über 60 sind. Das hat aufgrund eigener Lebenserfahrungen oder auch Erkrankungen innerhalb der Familie zu tun. Nicht jeder ist bereit, dazu zu packen oder anzufassen. Es könnte ja ansteckend sein oder das ist doch egal. Und ich habe hier einen Arzt erlebt. Sie haben gerade die Hausärzte angesprochen. Es gibt kaum einen Arzt, der willens ist, in das Haus und in die Wohnung zu kommen, sondern man wird dann zur Notaufnahme gefahren, was ich auch tue, damit überhaupt jemand denjenigen untersucht oder zur Kenntnis nimmt. Es gibt kaum noch Hausbesuche. Da könnte nämlich auch ein sogenannter Hausarzt oder Ärztinnen mal gucken, was ist denn in dem Umfeld los? Wie lebt der Mensch? Ist er alleine? Hat er einen Hund oder ist er auf den Hund gekommen? Das kommt ja gar nicht. Und somit, wenn man gerade so sehr belastet oder alte Leute, sie haben jetzt viel von den Kriegsgenerationen, die sich gemeldet haben, telefonisch bei Ihnen. Das wird auch nicht mit wahrgenommen. Und ich habe da eine Ansage einer Pflegerin, die also nicht aus Deutschland kommt, aber sehr fleißig war, kann ich nicht anders sagen, aber überfordert. Sprechen Sie nicht von Krieg. Wir sind nicht schuld. Ja. Machen Sie, Frau, lassen Sie in Ruhe. Ja. Gehen Sie weg hier.
Also Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit vor allem auch überfordertem Personal. Frau Kind, Sie haben ein Thema angesprochen, das wir natürlich hier die ganze Sendung über durchgezogen haben, auch die Betonung des Menschlichen, des Miteinanders, hier gerade beim Thema Leben mit Demenz. Unser Thema heute hier in den abschließenden Minuten mit Michael Rapp und Sabine Jansen, weil wir eigentlich das aufgreifen, was Frau Kind eben nochmal angesprochen hatte bei dem letzten Telefonat, sagte sie ja, hat sie ja so viele Dinge angerissen, die mit der Lebenswelt derjenigen, die alleine leben und mit ihrer, vielleicht auch mit ihren Gedächtnislücken dann zu kämpfen haben. Wo kann man da angreifen, Frau Jansen?
Ja, sie hat ja gerade den Wohnbereich angesprochen. Es ist natürlich so, dass viele Menschen in Wohnbereichen sind, wo nur ihre Altersgruppe ist. Da ist es natürlich schwierig. Aber wir haben in manchen Gemeinden auch schon die Erkenntnis, dass man das mehr durchmischen sollte, dass es mehr Generationenhäuser gibt, dass man versucht, die älteren Menschen auch mit ihrer Pflegebedürftigkeit im Kiez zu halten, also in ihrer gewohnten Umgebung, in ihrem Stadtteil. Das kann natürlich nicht immer gelingen. Wir haben zum Beispiel auch manche Neubaugebiete, wo damals junge Familien eingezogen sind, wo die Kinder jetzt groß sind, die gemeinsam alt werden, wo aber die Wohnungsbaugenossenschaften auch mittlerweile da Maßnahmen ergreifen, dass sie das miteinander fördern, damit die Menschen nicht so einsam sind, dass die Wohnungen nachgerüstet werden mit vielleicht barrierefreieren Duschen, mit Notrufen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Aber mittlerweile setzt sich schon so ein bisschen der Gedanke durch, dass es eigentlich schön ist, wenn mehrere Generationen, die ja nicht mehr naturgemäß in einem Haushalt leben, dann doch irgendwie in der Nähe zumindest bleiben können. Ein anderer Aspekt vielleicht noch zu erwähnen wäre auch, dass eigentlich auch die Heime zum Beispiel sich mehr öffnen. Also wir haben mal vor einigen Jahren einen Wettbewerb gemacht, Alzheimer NU, wo mehrere Projekte damals eingereicht wurden, wo Schulen Partnerschaften mit Heimen hatten und Schüler dann in einem bestimmten Jahrgang die Heime besucht haben. Also es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten, man muss sie nur tun.
Das heißt aber, dass eben auch vor allem in Städten, in Kommunen, in Gemeinden Vernetzung stattfindet, dass verschiedene Ebenen miteinander sich dieses Themas annehmen.
Und da gibt es ja Ansatzpunkte. Es gibt ja Netzwerke, in denen auch Ärzte integriert sind und nichtärztliche Berufe. Das war ja auch ein Thema, das sie hatte, dass der Hausarzt gar nicht mehr nach Hause kommt. Und natürlich sind die Hausärzte auch ein bisschen eine knappe Ressource, insbesondere auf dem Land. Aber es gibt ja durchaus Modelle, wie man es schaffen kann, dass man andere ausbildet und viel Arbeit von den Hausärzten schon vor Ort machen kann. Zum Beispiel das Gucken nach dem Hund und nach dem Wohnumfeld. Und das verknüpft dann mit der Information und der Beratung durch den Arzt. Und wenn man das in so kleineren kommunalen Einheiten, Kieze sagt man immer gerne hier so in der Gegend, implementieren könnte und das häufiger täte, glaube ich, dass man dann auch ganz schnell wieder auf andere Themen kommt. Da fragt man sich dann, wo ist denn hier eigentlich der Bereich, in dem man als Demenzkranker über die Straße kommt, ohne überfahren zu werden, und muss man nicht auch dann wieder solche Dinge mehr anstoßen. Und da sind sicher auch die Träger, die es jetzt schon gibt, die Pflegeheime, die Beratungsstellen, die Ärzte und auch die Fachärzte gefragt, sich da mit den Kommunen auch mit einzumischen.
Sie hat ein Thema noch angesprochen, so in einem Nebensatz, fremdsprachliche Betreuungskräfte, die ja vielfach eingestellt werden, einfach weil man es sich sonst gar nicht leisten kann, vielleicht den Vater zu Hause zu lassen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, das ist eine wichtige Ressource mittlerweile geworden und es wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, weil die ganzen Generationen, die sogenannten Babyboomer, die kommen ja erst noch in das Alter, wo sie dann möglicherweise auch eine Demenz entwickeln. Das ist eine wichtige Ressource. Allerdings muss man sich auch klar machen, dass gerade mit Menschen mit Demenz auch natürlich jemanden brauchen, der sie sprachlich ansprechen kann, der eine Empathie hat, der ein Wissen um die Erkrankung hat. Sie haben auch bestimmte kulturelle Aspekte zu berücksichtigen, und das erfordert natürlich schon auch eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung von diesen Kräften, und die sind, denke ich, Voraussetzungen, damit das gelingen kann.
Eine kurze Frage an Sie, Herr Rapp, noch: Wird eigentlich genug geforscht in diese Richtung Demenz, Alzheimer?
Also das kann man natürlich nur relativ beantworten, aber ich glaube, die kurze Antwort ist, wir forschen genug, aber wir setzen zu wenig Forschungsergebnisse um, vor allem im Psychosozialen und in der Versorgung.
Also da enden wir quasi die Sendung mit einem Appell, das weiter umzusetzen. Demenz war unser Thema heute hier im Gespräch mit Sabine Janssen von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Da möchte ich auch nochmal die E-Mail-Adresse www.deutsche-alzheimer.de nennen. Und Michael Rapp, Geronto-Psychiater, vielen Dank dafür. Ich verweise noch auf unsere lange Nacht der Demenz, die am 22. September ab kurz nach Mitternacht hier im Deutschlandfunk stattfinden wird. Ich bin Katrin Heise und danke allen, die beteiligt waren und versucht haben, durchzukommen.